Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit mir, Annette Kamera. Hi. Landflucht. Jahrzehntelang wurden Dörfer immer leerer, während Städte immer voller wurden. Heute wohnt ein Drittel der Deutschen in Städten und nur halb so viele, also 15%, in Dörfern mit weniger als 5000 Einwohnern. Doch die Pandemie scheint das mit der Landflucht gerade auf den Kopf zu stellen. Nadja Mitzkat über Menschen, die nun aus der Stadt raus aufs Land fliehen.
So klang der erste Lockdown für Petra Hirschmann. Die 57-Jährige lebt mitten im Stadtzentrum von Landshut, umgeben von vielen Häusern. Seit März wurde ihr Nachbarhaus von Grund auf saniert.
Also hier stand der Kran und von früh bis abends war wirklich teilweise ohrenbetäubender Baulärm. Wir konnten unseren Balkon nicht nutzen und da war immer Baudreck. Es war wirklich manchmal unerträglich.
Hirschmann ist erst vor 3 Jahren mit ihrem Mann aus einem kleinen thüringischen Dorf ins bayerische Landshut gezogen. Sie haben sich damals bewusst für die Innenstadtlage entschieden.
Also Landshut ist ja eine sehr lebhafte Stadt gewesen. Wir konnten hier jedes Wochenende irgendwo hingehen. Es war immer was los. Alle Restaurants waren hier immer voll. Es war ganz viel Leben. Und zu Corona-Zeiten war das dann alles auf einmal vorbei.
Die Stadt steht wegen der Pandemie still. Draußen ist nichts mehr los und drinnen wird es eng.
Das ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Also man hat keine Rückzugsmöglichkeit. Und das war dann für uns so der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, also Stadtwohnung für immer ist nichts für uns.
Petra Hirschmann fühlt sich eingesperrt und will nur noch weg. So wie ihr geht es vielen, erzählt Bedrana Kowalke. Die 45-jährige Immobilienmaklerin wohnt umgeben von Ziegen, Hühnern und Ponys in einem 100-Seelendorf an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg.
Das kam so nach 14 Tagen. Ich glaube, da haben die Leute auch so einen kleinen Kollaps zu Hause bekommen. Homeoffice, Homeschooling, Kinder zu Hause, relativ kleine Wohnungen. Und da kam dann die Sehnsucht schon auf, Mensch, vielleicht wäre es ganz schön, wenn wir ein Häuschen auf dem Land hätten.
Kowalkes KundInnen träumen vom Backsteinbauernhaus mitten in der Natur. Ein Traum mit Konjunktur. Seit dem ersten Lockdown hat sich Kowalkes Arbeitspensum vervierfacht. Statt 15 erreichen Kowalke nun jeden Tag 60 Anfragen von Interessierten. Ein deutschlandweiter Trend. Das Portal ImmoScout24 stellt seit Mitte März eine stärkere Nachfrage nach Häusern auf dem Land fest. Doch nicht jeder, der umzieht, tut das freiwillig.
Also ich hätte mir nie vorstellen können, auf dem Dorf zu wohnen. Also ich nutze die Stadt oder habe die Stadt immer total genutzt und auch geliebt. Also ich bin eigentlich, finde ich, so ein Stadtmensch.
Sagt der Musiker Stefan Streck. Der 44-Jährige hat 12 Jahre in Leipzig gelebt. Unter seinem Künstlernamen The Micronaut hat er letztes Jahr sein 4. Album veröffentlicht. Does a full account really matter? Welche Rolle spielt ein volles Bankkonto? Als Strecks Frau Saskia diese Zeile für sein Album schrieb, ahnten beide noch nicht, dass sie sich bald selbst diese Frage stellen würden. 1,5 Jahre lang investierte Streck all seine Zeit und auch den Großteil seines Geldes in das Album. Doch dann kam Corona.
Dann ist innerhalb von 2 Wochen mein Konstrukt, was ich mir zusammengebaut habe, natürlich zusammengebrochen.
Streck wäre eigentlich auf Tour gegangen. Fast 30 Auftritte fielen wegen der Pandemie aus. Auch seinen Nebenjob als Veranstaltungstechniker konnte er nicht mehr ausüben.
Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass wir die Miete nicht mehr zahlen können, weil bei mir ist ja gar kein Geld mehr geflossen, so null. Wir haben gemerkt, das ist einfach zu teuer, wir kriegen das nicht hin.
Die Strecks sind nicht die einzigen, die die hohen Immobilienpreise aus der Stadt treiben. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Sparda-Banken zeigt, bereits seit 2014 ziehen mehr Menschen aus den Städten ins Umland als umgekehrt. Wuchs die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten in die Höhe und wurde dichter, wird sie nun wieder breiter und wächst in die Fläche. Corona hat diesen Trend zur Suburbanisierung noch verstärkt. Es sind vor allem Menschen zwischen 35 und 50 Jahren, die die Städte verlassen. Und der Radius, in dem sie suchen, wird dank Homeoffice und besserer digitaler Infrastruktur immer größer. Das beobachtet auch Immobilienmaklerin Kowalke. Ihre KundInnen kommen größtenteils aus dem 2 Autostunden entfernten Berlin.
Das hat aber auch einfach mit der Preisentwicklung zu tun. Alles, was um Berlin herum ist und nur eine Stunde entfernt ist, ist natürlich sehr, sehr teuer.
Der Musiker Streck ist mit seiner Frau nach Kölsa gezogen, einem Dorf mit 200 EinwohnerInnen nördlich von Leipzig. Statt auf 96 wohnen sie jetzt auf 160 Quadratmetern. Statt 3 haben sie nun 8 Zimmer. Und die Miete ist fast 300 Euro günstiger als in der Stadt. Der Haken? Als Streck und seine Frau Ende August in das Haus ziehen, ist nur das Schlafzimmer bewohnbar.
Der Rest war echt noch, ich will jetzt nicht sagen Ruine, aber also man konnte duschen und auf Toilette gehen, aber so waschbeckenmäßig oder Küche und so, hier gab es war nichts. Ne?
Während seine Frau arbeitet, setzt Streck nach und nach jedes der 8 Zimmer instand. Der gelernte Tischler tapeziert Wände und Decken, reißt alle Fußböden heraus, verlegt neue Elektrik. An den Innenausbau geht es bei Petra Hirschmann noch nicht. Aber sie und ihr Mann haben mittlerweile ein günstiges Grundstück gefunden. Es liegt am Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern, rund 700 Kilometer von Landshut entfernt. Wenn mit dem Hausbau alles wie geplant läuft, können sie im Sommer einziehen. Hirschmann freut sich auf die Ruhe und die Natur. Trotzdem macht ihr der bevorstehende Umzug von Landshut aufs Dorf manchmal Angst.
Mecklenburg-Vorpommern ist ja dünner besiedelt auf jeden Fall. Da haben wir schon ein bisschen Sorge. Gibt es da auch genug, was man trotzdem mal unternehmen kann oder dass man auch abends mal essen gehen kann? Und ja, findet man dort Anschluss? Wie sind die Menschen so? Man sagt ja, in Mecklenburg-Vorpommern sind die Menschen auch ein bisschen zurückhaltender.
Für Stefan Streck stellen sich diese Fragen nicht mehr. Was für ihn aus einem Zwang heraus begann, erlebt er mittlerweile als großes Glück.
Ich meine, du stehst hier auf, machst den Kaffee, gehst raus auf den Hof und weiß nicht, kannst alles so gestalten, wie du willst, kannst laut sein. Ich kann hier, wenn ich will, nachts um 2 Schlagzeug spielen, wenn mir so ist. Ich störe hier niemanden. Das ist so ein tolles Gefühl von Freiheit. Also das hat man in der Stadtwohnung nicht.
Aber ganz auf die Stadt verzichten? Das käme für Streck bei aller Natur und Freiheitsliebe doch nicht in Frage. Gut 20 Minuten braucht Streck, um mit dem Auto nach Leipzig zu kommen. Was wäre, wenn Kölsa nicht 15, sondern 40 Kilometer entfernt liegen würde? Dann, sagt er, wäre er nicht rausgezogen. Egal, wie schön das Leben auf dem Land auch sein mag.
Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land löste vor 10 Jahren die Debatte um Rassismus in Kinderbüchern aus. Lange ist's her. Würde man denken, dass sich seitdem doch einiges getan hat. Tatsächlich aber sind schwarze Prinzessinnen oder Prinzen im Rollstuhl auch heute noch die große, große Ausnahme. Warum eigentlich? Luise Sammann über das Problem mit der Diversität in Kinderbüchern.
Wir haben hier Nelson Mandelas afrikanische Lieblingsmärchen zum Beispiel, was auch total schön ist. Diese Buchreihe Power to the Princess. Das sind umgeschriebene Grimm-Märchen.
Deboro Niminde Dundadenga führt durch das Lager ihres Berliner Online-Shops Debalu. Schwarze Babypuppen, Malstifte in verschiedenen Hauttönen und kunterbunte Bücher füllen die Regale. Debalu steht für Vielfalt im Kinderzimmer.
Bei den Bilderbüchern für die ganz Kleinen geht es ganz oft einfach eher so auf der Symbol- und Bildebene darum, dass sie divers gestaltet sind. Also, dass schwarze Menschen POCs vorkommen, dass Kinder mit Behinderung vorkommen oder auch unterschiedlichste Familienmodellen. Also alles, was so ein bisschen aus der sogenannten Norm fällt, nehmen wir in unseren Bestand auf.
Niminde Dundadenga zieht ein Buch aus dem Regal, blättert durch die Seiten. Kalle und Elsa heißt es. Kalle ist schwarz, Elsa ist weiß. Thematisiert wird das in dem Buch nicht. Es ist selbstverständlich. Ein Buch, wie es sich die heute 39-Jährige als Kind selbst gewünscht hätte.
Ich weiß noch, als ich Momo geguckt habe, das erste Mal, die Verfilmung aus den 80er Jahren, da war halt ein kleines Mädchen, das hatte einen Lockenkopf wie ich. Und das war Wahnsinn. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Und ich dachte so, ach, die könnte ich sein.
Wer bist du?
Mein Name ist Momo.
Bücher sollen für Kinder Spiegel und Fenster sein, konstatierte einst die US-amerikanische Professorin Rudine Sims Bishop. Spiegel, um sich selbst und seinen Platz in der Welt in Büchern wiederzufinden, Fenster, um auch Einblicke in andere Lebensrealitäten zu erhalten. Doch Deboro Niminde Dundadenga fand solche Spiegel in ihrer Kindheit nur selten. Ihren weißen Klassenkameradinnen fehlten dementsprechend die Fenster. Als Niminde Dundadenga 30 Jahre später selbst Mutter wird, hat sich daran nur wenig geändert. 2018 gründet sie deshalb gemeinsam mit einer Partnerin den Online-Shop Debalu. Das Geschäft läuft gut. Kein Wunder. Knapp 50% der Kinder in deutschen Großstädten haben heute eine Einwanderungsgeschichte. Trotzdem dominieren immer blonde Prinzessinnen und Charaktere wie der Dauerbrenner Conny nach wie vor das Angebot. Mit weitreichenden Folgen, so die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Maisha Auma.
Es gab mal eine Lebensbiografie von Muhammad Ali, wo Muhammad Ali fragt, der Busfahrer ist weiß, der Apotheker ist weiß, der Richter ist weiß, was machen denn Schwarze? Also wenn Kinder nicht sehen, dass sie gesellschaftlich vorkommen und dass sie Beiträge zur Gesellschaft leisten, dann können die gar nicht imaginieren, was sie werden können. Also es verhindert, dass sie ein positives Selbstverhältnis und Weltverhältnis aufbauen können.
Immerhin, in den letzten Jahren habe es beim Thema Vielfalt in Kinderbüchern Bewegung gegeben, so die Erziehungswissenschaftlerin. Nicht zuletzt die Debatte um den Kinderklassiker Pippi Langstrumpf habe das Thema zumindest in den Fokus gerückt. So prämiert beispielsweise das Kimi-Siegel seit mittlerweile fast 3 Jahren Vielfalt in Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern. Und auch in vielen Verlagen gehörten Diversity-Fragen inzwischen zum Alltag, bestätigt Frank Kühne, Programmleiter beim Carlsen Verlag in Hamburg.
Wissen Sie, ein Buchverlag ist ein Kultur- und ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen beides können. Können wir auch. Wir haben als Marktführer im Kinderbuch eine große Verantwortung, Kinderbilder in unseren Büchern so zu prägen, dass sie Diversity erzählen als Selbstverständlichkeit.
Das kleine Wir, Pembo, Mina entdeckt eine neue Welt. Auf Frank Kühnes Schreibtisch stapeln sich Beispiele, in denen es vielfältige Protagonistinnen und Protagonisten aufs Cover geschafft haben. Kritiker bemängeln dennoch, viele Neuerscheinungen seien zwar gut gemeint, funktionierten aber nur bedingt. Die Geschichten von Geflüchteten etwa, wie sie seit 2015 vermehrt erscheinen, bieten hier geborenen Kindern und Enkeln syrischer, türkischer oder senegalesischer Eltern keine Identifikationsmöglichkeit. Im schlechtesten Fall sorgen sie stattdessen für weitere Stigmatisierungen. Andere Erzählungen greifen zwar Themen wie Rassismus und Diversität bewusst auf, richten sich dabei aber wieder nur an die Kinder der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Diese sollen zum Beispiel das Teilen lernen, wenn in einer Geschichte lauter satte weiße Schafe ein hungriges schwarzes Schaf aufnehmen. Aber welches Kind möchte schon das schwarze Schaf sein? Das Thema Vielfalt fordert den Kinderbuchmarkt also immer noch heraus. Der Hauptgrund hierfür sei ein struktureller, meint Erziehungswissenschaftlerin Maisha Auma.
Und da sehen wir, dass Kinder- und Jugendbücher vorwiegend ein Feld ist, wo bürgerliche Personen schreiben und historisch gesehen auch tatsächlich ein Bereich ist, in dem weiße bürgerliche Frauen einen bestimmten Erziehungs- und Kulturauftrag bekommen haben. Es geht nie darum, die Menschen, die sich engagieren, für einen bestimmten Bereich schlecht zu machen, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass es ein hyperdiverses Publikum gibt und dass die Menschen, die Produkte, nenne ich die mal, für dieses Publikum erschaffen, genauso hyperdivers sein müssen. Die müssen ihr Publikum spiegeln.
Solche Autorinnen haben es mit ihren Geschichten oft noch schwer auf dem deutschen Buchmarkt. Das erlebt auch die deutsch-libanesische Schriftstellerin Andrea Karimé aus Köln immer wieder.
Wenn Sie einfach mein allererstes Kinderbuch anschauen, Nuri und der Geschichtenteppich, da hatte ich ja totale Probleme, das zu veröffentlichen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass vielleicht andere Erzählweisen oder neue Erzählweisen den Mainstream nicht treffen. Und auch aktuell erlebe ich es immer wieder, dass Ideen, die ich jetzt eindeutig auch zu interkulturellen Potenzialen zähle, dass die nicht umgesetzt werden können. Weil gesagt wird, nein, dafür haben wir jetzt keinen Programmplatz oder nein, das ist zu viel des Guten, wobei das einfach die Lebenswelt ja ist, das ist ja meine Lebenswelt.
Andrea Karimés jüngstes Buch Sterne im Kopf erscheint in diesen Tagen im kleinen Wuppertaler Peter Hammer Verlag. Doch auch die großen Häuser suchten zunehmend nach Autorinnen, die aus der eigenen Perspektive und damit authentisch über Vielfalt schrieben, meint Carlsen-Programmleiter Frank Kühne. Zusätzlich arbeite sein Verlag seit neuestem mit sogenannten Sensitivity Readern zusammen, also Expertinnen, die die Entstehung von Manuskripten kultursensibel begleiten. Bis sich die neue Vielfalt allerdings auch in den Beständen von Kitas, Schulen und Bibliotheken niederschlägt, dürften weitere Jahre vergehen. Über Jahrhunderte zementierte Ungleichheiten lassen sich auf dem Buchmarkt genauso wenig über Nacht verändern wie in anderen Teilen der Gesellschaft. Umso wichtiger, dass die Auseinandersetzung damit begonnen hat.
Die Grundlagen dafür, wie wir lernen, dass bestimmte Leben nicht so viel wert sind, beginnen in der Kindheit.
Sagt die Erziehungswissenschaftlerin Maisha Auma. Die 1973 in Kenia geborene Professorin für Diversity Studies werde gerade übrigens vehement rassistisch angegriffen von der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt. Die attackiere und diskreditiere die Professorin aufs Übelste rassistisch, sexistisch und menschenfeindlich, so der Migrationsrat. Der Arbeitgeber von Auma, die TU Berlin, stellte sich nun deshalb auch öffentlich hinter sie und warnte einmal mehr, dass die Grundfeste unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft leider immer wieder neu betont werden müssten.